Niemand von meinen Freunden kannte Nick Cave und so. Keiner hat das gehört und so und keiner hat das gesehen und so. Und da konnte ich irgendwie tatsächlich mich so fast mit fremden Stilfedern schmücken. Mhm. Und damit habe ich dann einfach angefangen und fand das dann halt natürlich auch unfassbar einfach, weil du warst immer sehr gut angezogen. Ja, und hast dir ein Hemd angezogen und einen gut sitzenden Anzug, und dafür hatte ich halt dann schon relativ früh einen sehr, sehr genauen Blick, was einen guten Anzug ausmacht, und ja, hab das alles so auf diesen Bildern so studiert und so, was ist das für ein Schnitt, was ist das für ein Stoff und was ist das hier das Besondere und wie hat er jetzt das kombiniert mit dem, also fast so wirklich ein bisschen manisch und ein bisschen, also es klingt so ein bisschen Stalker-mäßig, war es nicht, aber mega Fanboy.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Tom Schilling. Der kommt im Februar 1982 in Ost-Berlin zur Welt. Schon mit 6 Jahren spielt er in seinem ersten Film mit, ab 1994 dann erste Stücke am Berliner Ensemble. Und der Durchbruch, der folgt an der Seite von Robert Stadlober in der Jugendromanverfilmung Crazy. Und von da an läuft es. Schilling dreht Kinofilme, Fernsehfilme, Kurzfilme und taucht mehrfach im Tatort auf. Zu den Höhepunkten zählt sicherlich Jan-Ole Gersters berlinische Nouvelle Vague-Verbeugung Oh Boy, das Nazi-Drama Napola oder zuletzt Dominik Grafs Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Daneben macht Schilling auch Musik, zunächst mit seiner Band The Jazz Kids, neuerdings mit Die andere Seite. Und mit der hat er Ende April das Album Epithymia veröffentlicht. Schilling ist verheiratet, Vater von 3 Kindern und lebt irgendwo in meiner Prenzlauer Berger Nachbarschaft. Und jetzt freue ich mich, dass er sich die Zeit für Der Soundtrack meines Lebens nimmt. Hallo Tom, schön, dass du da bist.
Hi Jan, danke für die Einladung.
Ich hoffe, das ist soweit alles korrekt. Faktencheck?
Gibt's was da? Marginal.
Marginal, okay. Ja. Sag mal, bist du momentan eher als der Musiker Tom Schilling unterwegs oder ist der Schauspieler Tom Schilling dann auch immer parallel aktiv?
Ich habe vor kurzer Zeit einen sehr schnellen Film gedreht, was für mich eher ungewöhnlich ist, weil ich mich normalerweise dolle vorbereite, aber die Zeit hatte ich nicht, weil ich so sehr mit der Musik beschäftigt war. Also für mich ist gefühlt die Schauspielerei im Moment ein Nebenjob. Mhm.
Weil die Platte frisch ist und...
Und weil die so unfassbar viel Aufmerksamkeit von mir und Arbeit erfordert hat.
Ja. In welcher Funktion gibst du da nicht lieber Interviews? Also wenn du über einen Film redest, in dem du mitspielst, dann ist das ja das Werk von so einem riesigen Team. Aber wenn du über eine Platte redest, dann ist das ja sicherlich viel persönlicher, oder?
Ja, das macht es manchmal schwieriger, weil manchmal die Fragen natürlich unbequemer sind. Beim Film kann man sich immer ein bisschen verstecken natürlich, oder da, wo es halt irgendwie unangenehm wird, da verweist man dann halt auf die Vorlage oder auf die anderen. Und bei der Musik ist es halt ultra persönlich. Auf der anderen Seite macht es mir dann doch auch, aber merke ich, viel mehr Spaß, über die Musik zu reden, weil es halt einfach mein Baby ist und also meine, weil ich da so viel reingesteckt habe, seit 2,5 Jahren. Vor 2,5 Jahren habe ich angefangen, das Album zu schreiben, und dann dieser lange Weg irgendwie und an allen Prozessen beteiligt zu sein und die Entscheidung getroffen zu haben und die Verantwortung zu übernehmen und Ideen zu haben und eine Vision zu haben, die man so beschützt. Darüber dann zu sprechen, macht mir total Spaß.
Über deine Musik und deine Band und die bisher zwei Alben, da kommen wir später auf jeden Fall ausführlich darauf zu sprechen. Aber jetzt würde ich mich ganz gern, mit dir zurückreisen in die frühen 80er, die du immerhin ja 7 Jahre lang noch als DDR-Kind miterlebt hast. Mhm. Und deine Eltern, die arbeiten als Kartografen, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und du wächst als Einzelkind auf?
Nee.
Nee?
Ich habe eine Schwester.
Hast du eine Schwester? Achso.
Ja, die ist 4 Jahre älter als ich.
Ah, okay. Das konnte ich nicht herausfinden tatsächlich.
Jetzt,
das ist, jetzt haben wir
es raus.
Ja. Und hast du schon immer im Prenzlauer Berg dann auch gelebt, hier in der Ecke ungefähr? Mhm. Also auch schon damals in den 80ern?
Ja, also das kann ich schon verraten. Also wir sind in Mitte aufgewachsen, in dem Viertel, was jetzt also so zwischen Tor und Invalidenstraße. Mhm. Ja, und meine Eltern wohnen immer noch dort. Und dann hat es mich so ein bisschen in den Norden verschlagen, aber auch nicht weit weg. Also ja. Luftlinie wohne ich, glaube ich, immer noch 2 Kilometer von meinem Geburtshaus entfernt.
Und war das ein mehrere Generationen Haushalt? Sprich, waren die Großeltern auch mit anwesend oder?
Nee, meine Eltern sind kurz vor meiner Geburt, glaube ich, aus Dresden nach Berlin gekommen. Ah, okay. Dort haben sie studiert und dann sind sie nach Berlin gegangen.
Und was lief denn dann so daheim für Musik? Also sofern du dich an diese frühen Jahre erinnern kannst. Und so, was haben deine Eltern gern gehört? Womit wurdest du im Zweifel auch so ein bisschen sozialisiert oder passiv sozialisiert?
Also so DDR-Musik, also nicht so diese, ja, was man so als Ostrock bezeichnet, das gab es gar nicht bei uns. Mhm. Wolf Biermann gab es viel, das fand meine Eltern toll, oder mein Vater besonders, finde ich auch sehr gut. Gerhard Schöne hab ich viel gehört, weil er halt so diese Kinderlieder gemacht hat. Mein Vater war großer Beatles-Fan und Leonard Cohen, Bob Dylan viel. Meine Mutter eher so ein bisschen so auf der etwas poppigeren Seite mit Dire Straits und Phil Collins.
Das, was ja dann durchaus sehr westlich geprägt ist, wenn man so möchte.
Ja, wir haben immer Rias gehört, so Rias, Rias 2 oder so hieß das, ne?
Ja, ja also, genau.
Fing man dort in Berlin natürlich.
Ja. Eine deiner ersten musikalischen Erinnerungen eben ist halt Gerhard Schöne und ein Liedermacher aus der DDR. Und der hat ab Anfang der 80er Platten mit Musik veröffentlicht, die sich vor allem, aber nicht nur, an ein junges Publikum wenden. Und 1985 erscheint etwa das Album Menschenkind. Und darauf sind Songs wie Ein Junge weint nicht und Wellensittich und Spatzen.
Ja.
Und das sind oft sehr ernsthafte, teils traurige und teils anklagende Songs. Mhm. Wann hast du die Musik für dich entdeckt und was hat sie mit dir gemacht?
Also irgendwie haben mich schon immer die Sachen irgendwie berührt, die eher so einen Schmerz in sich tragen, irgendwie eher die traurigen Lieder. Und ich glaube einfach, dass der Gerhard Schöne irgendwie wusste, wovon er redet. Und irgendwie hat mich das fasziniert. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen persönlich, aber auf seiner Kinderplatte, Lieder aus dem Kinderland, da gibt's so ein paar Lieder, wo sich die Kinder so wegträumen und so, oder eins besonders, Meeresbezwinger Thomas heißt es, weil es irgendwie ein bisschen Ärger gab wegen einer schlechten Note und so und genau, und das ist so eine Fantasie, dass er so ein Meeresbezwinger ist, so ein Kapitän irgendwie, der ganz mutig irgendwie ist und am Ende stellt sich raus, dass er nur in der Badewanne sitzt.
Das heißt,
die dann sagen, komm endlich raus.
Hat dir das dann, obwohl du noch so jung warst, schon so ein gewisses Identifikationspotenzial geliefert?
Ich habe mich irgendwie verstanden gefühlt, weiß jetzt gar nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich eher so auf der melancholischen Seite zu Hause bin.
Ja, durchaus. Also ich habe das schon auch bemerkt, also zum Teil auch sieht man es in deinen Filmen, wenn man so möchte, aber gerade auch, was deine eigene Musik angeht. Aber du warst ja damals durchaus noch relativ jung. Würdest du sagen, dass du schon als junges Kind so einen Hang zur Melancholie hattest? Wobei man ja Melancholie nicht mit zwangsläufig Depression oder Traurigkeit gleichsetzen muss, sondern Melancholie der wohnt ja noch so eine Happy Sadness inne.
Ja, schwer zu sagen. Wirklich schwer zu sagen, aber wenn ich mir meinen...
Versuch's mal, wenn du es kannst.
Also wenn ich, kürzlich habe ich den ersten Film gesehen, den ich gemacht habe, Die Stunde der Wahrheit.
Ja.
So ein Defa-Film von 88. Und das Kind, was ich da sehe, ist schon echt, das ist auch schon wirklich schwer.
Ja.
Also das Thema ist auch schwer. Es geht dort in dem Film um eine Familie, wo die Mutter und der Vater getrennt voneinander leben. Die Kinder leben bei der Mutter, die dann bei einem Autounfall verstirbt mit ihrem neuen Partner, und die Kinder sollen entweder ins Kinderheim, oder der Vater, der Geologe ist und über eine Weltgeschichte rumreist, erklärt sich bereit, irgendwie auf die Kinder großzuziehen und seine Karriere zu unterbrechen oder auszusetzen. Und da bin ich eins dieser Kinder, und das hat mich dann doch echt, es ist eine große Distanz zwischen mir und diesem Kind, aber und trotzdem fühle ich mich sehr verbunden. Und ich glaube, es ist auch sehr persönlich, da geht es ja dann auch immer um meine Eltern und so letztlich, aber ich glaube, es ging sehr auf und ab bei mir.
Du probierst dich mit 11, 12 Jahren im Keyboardunterricht aus, und das ist aber nicht so sehr von langer Dauer. Wie kommt's? Also wo kam das Interesse daher?
Für Keyboard?
Ja, also das mal so wenigstens auszuprobieren.
Ich hatte einen Musiklehrer in der Grundschule oder so, und ja, in der Grundschule, und der hat dann auf dem Klavier irgendwie, glaube ich, den türkischen Marsch von Mozart gespielt. Und das fand ich sehr beeindruckend und fand es eigentlich bedauerlich, glaube ich, dass bei uns zu Hause so wenig Musik gab. Ja, also meine Eltern haben keine Instrumente gespielt und auch nicht so viel Wert drauf gelegt, dass wir Kinder das machen, weil sie, wie gesagt, weil sie selber das Musik nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und ich glaube, ich hätte es gerne gemacht, aber hat sich dann nicht weiterentwickelt. Also ja, genau, dann kommst du ja auch ins Gymnasium, und dann hatte ich diese Musiklehre auch gar nicht mehr, und dann war alles neu, und das Theater hat dann für mich, hat dann viel Zeit auch in Anspruch genommen.
Hattest du denn dann wenigstens eine kurze Weile so richtigen Unterricht dann, oder?
Das war so eine Keyboard-AG, ganz bisschen popelig so.
Ja.
Und mir ein bisschen zu popelig. Ich hatte da schon, glaube ich, das Gefühl, dass ich wahrscheinlich viel zu spät dran bin für Klavier.
Ja.
Und ich glaube, er hatte auch irgendwann mal sowas gesagt, ja, irgendwie keine Blasinstrument würde noch gehen, oder vielleicht Schlagzeug oder so. Und dann habe ich, glaube ich, das Interesse verloren, weil eigentlich wollte ich Klavier machen.
Du bist ja dann aufs John Lennon Gymnasium gekommen, eine äußerst beliebte Schule hier im Prenzlauer Berg. Man hat mittlerweile sehr, sehr lange Wartelisten, weil alle ihre Kinder auf diese Schule bekommen wollen. Um die Ecke vom Rosenthaler Platz, von der Torstraße, wo deine Eltern ja bis heute leben, um die Ecke vom Weinbergspark. Ganz schöne Ecke. Jetzt mag man natürlich dieser Schule attestieren, John Lennon, da wird bestimmt musikalisch viel gefördert. Würdest du sagen, dass das so ist? Hast du da eine gute musikalische Förderung bekommen, oder täuscht das nur und man sollte jetzt nicht da zu viel in diesen Namensgeber interpretieren?
Also ich wurde da nicht so richtig musikalisch gefördert, aber ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich die Angebote nicht wahrgenommen habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass als ich auf die Schule kam, da war auch gerade Yoko Ono da, also persönlich, und hat die eingeweiht, denn, weil es war auch, glaube ich, die erste John Lennon Schule, es war schon ein großes Ding damals. Und wir hatten eine sehr gute Musiklehrerin, die heißt Frau Resnicek. Ihr Mann ist, glaube ich, Bassist bei Silly gewesen oder so. Ich glaube schon, dass da gute Leute waren, aber mich hat's, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oder zu der Zeit war es nicht mein Home-Turf, so. Und ich hätte das, ich hab in anderen Feldern, glaube ich, mehr erreichen können zu dieser Zeit.
Du hast ja dann mit 12 nochmal in einem Casting teilgenommen und wurdest dann quasi noch ein zweites Mal entdeckt. Und dann eben fürs Theater. Und du hast dann im Theaterstück, also zuerst im Theaterstück im Schlagschatten des Mondes mitgemacht und dann noch eine Weile oder so ungefähr 4 Jahre am Berliner Ensemble Stücke gespielt. Kommst du bei den Gelegenheiten, weil es ist natürlich eine kreative Szene und man kommt in Kontakt mit anderen SchauspielerInnen, hast du da Kontakt bekommen und neue musikalische Einflüsse sammeln können zu der Zeit? Ich meine, du warst halt immerhin noch junger Teenager. Vielleicht ist natürlich deine musikalische Leidenschaft zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ausgeprägt. Manchmal muss sich das ja auch erst entwickeln. Aber wie war es bei dir?
Ich habe relativ früh meinen Geschmack entwickelt. Und wenn ich jetzt so zurückschaue und sage, ich kann Gerhard Schöne immer noch sehr, sehr gut hören, dann hat er sich ja eigentlich schon so, also mit 5 ausgeprägt. Ja. Und am meisten beeindruckt haben mich im Radio, also die Kassetten, die meine Eltern gespielt haben, dann auch eher die Sachen, die ich jetzt immer noch gerne höre. Also Leonard Cohen und Bob Dylan und solche Sachen. Und im Theater, als ich im Theater war, gab es auch eine Frau, die dort gearbeitet hat, die mir Mixtapes gegeben hat. Da habe ich bestimmt auch noch interessante Sachen erlebt, bin aber vorher schon auf die Sachen gestoßen, die ich eigentlich geil fand.
Anfang 1994, da wirst du 12. Und in dem Jahr veröffentlicht die Berliner Band The Instabocatables, wenn ich das richtig, oder Instabocatables.
Instabucketables.
Instabucketables, okay.
Instabucketables, das ist ein richtiger Zungenbrecher und heißt, das ist eigentlich ein Wort, weil, wie ich gelernt habe, was aus dem Australischen kommt und so viel wie Zechpreller bedeutet. Mhm. Aber du kannst Inchis sagen, die Fans nennen sie die Inchis.
Das hat mir auch Wikipedia verraten. Ja. Dabei bleiben wir vielleicht, dann ist das einfacher für mich. Die haben auf jeden Fall nach einem Demo-Tape mit Ultra in 1994 ihr bereits drittes Album veröffentlicht. Ja. Und die Musik, die wandelt zwischen Punk und Goth und mittelalterlicher Folklore und auch eben Folk oder Turbo-Folk, wenn man so will. Ja,
Speed.
Und,
Speed-Folk.
Oder Speed-Folk und genau, und mal auf Deutsch und meist auf Englisch. Und wie lernst du die Band kennen und was gefällt dir so an ihr?
Ja, das weiß ich bis heute nicht, wie ich die kennengelernt habe. Ich glaube, es gab so eine Sendung, die hieß Achterbahn. Das war so eine Sendung auf ZDF oder so, glaube ich, wo es um Kinder ging. Und in einer Episode war ein Kind Fan von der Band und reist ihr nach. Und da habe ich wahrscheinlich dann das Konzert gesehen. Und dachte, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ja. Also so eine Energie, solche Leute. Also der Sänger ist total eindrücklich, sieht er aus. Also der hatte so eine Glatze, aber dann glaube ich so ein Irokese tätowiert. Mhm. Ja, also er hatte quasi so einen Streifen über den Kopf tätowiert. Und hatte so einen roten Anzug an und war total expressiv auf der Bühne und spielte halt Geige und tanzte wie so ein Derwisch und so, und die Musik war einfach wahnsinnig kraftvoll, und da, ich glaube, dass ich mich da in die verliebt hatte und dann versucht habe, was über die rauszufinden. Und dann erinnere ich mich noch, dass sie beim 1. Mai gespielt haben vor der Volksbühne. Da war ich, glaube ich, mit meinem Kumpel, so sind wir so mit 12 so durch die Gegend gestromert oder so. Ja. Und da haben wir sie zufällig gesehen, und da bin ich aus allen Wolken gefallen.
Wie hast du dich damals über Musik denn informiert? Also hattest du so Plattenläden, Anlaufstellen, oder war das eigentlich noch kein Thema? Also wir müssen jetzt auch nicht beim 12-jährigen Tom Schilling verharren, sondern auch beim Teenager Tom Schilling, der sich sicher irgendwann auch erste LPs
geholt hat. Ja. WOM gab's, ja. WOM am Alex,
ja.
Also, World of Music.
Ja.
Und da habe ich so viel Zeit verbracht, so viel Geld gelassen und habe ich viele CDs gekauft.
Ich wusste nicht, dass es einen WOM auch am Alex gab, weil gibt's ja mit Sicherheit schon lange nicht mehr. Ich weiß nur, dass als ich zum ersten Mal in den 90ern in Berlin war, ich an einem WOM am Kudamm war. Aber gut, das ist natürlich weit weg schon.
Ja, das war zu weit. Ja. Alex war besser.
Ja. Von den Inchis ist der Weg ja gar nicht so weit bis zu Rammstein tatsächlich. Denn von der einen Band wechselt Bassist Oliver Riedl ja dann zur anderen eben. Und Rammstein sind eine Band, die deine Teenagerjahre auch mitbestimmt haben. Und auch eine Band, von der in diesem Podcast bereits von Kollegen wie Milan Peschel und Charlie Hübner geschwärmt wurde. Was hat für dich den Reiz an Rammstein dann ausgemacht? Und wie weißt du noch, wie du da so die kennengelernt hast? Also lagst zum Beispiel an Oliver Riedl, weil du mitgekriegt hast, der ist von den Inchis zur nächsten Band weitergewandert oder?
Nee, das habe ich erst danach erfahren. So, ich glaube in der Schule, über Schulfreunde und dann über Leute, die einen älteren Bruder haben. So, mhm. Dann, da gab es dann immer, kursierten immer die Geschichten, was so der heiße Scheiß ist. Also Feeling B, die Vorgängerband von von Rammstein und dann hieß es ja, Rammstein, das musst du dir anhören. Und dann war dieses erste Album, glaube ich, kam gerade raus und dann waren es einfach, glaube ich, die Texte und die Kraft der Musik. Das war für mich damals das erstmal das Subkulturigste, was ich hören konnte. Hm. Also das war halt eine Band, die ich nicht irgendwie, ich mochte damals auch schon Nick Cave. Wenn ich das jetzt im Autoradio meiner Eltern gespielt hätte, hätten sie da, wahrscheinlich hier und dort irgendwie das ausgemacht, weil es ihnen zu krachig gewesen wäre, aber nicht wegen der Texte. Und Rammstein hatten schon auf dem ersten Album echt grenzwertige Texte, so wo ich dachte, irgendwie, das fänden meine Eltern jetzt richtig daneben oder die würden sich Sorgen machen um mich. Und das fand ich, findest du natürlich geil als 14-Jähriger. Dann willst du dich natürlich so weit wie möglich abgrenzen. Ne?
Du hast ja vorhin erwähnt, dass du tatsächlich eine 4 Jahre ältere Schwester hast. Mhm. Hat die auch ihren Einfluss auf dich gehabt? Weil es ist ja oft relativ hilfreich, wenn man ältere Geschwister hat, weil man von denen natürlich dann auch einiges mitnehmen kann, einiges lernen kann.
Nee, musikalisch gar nicht. Sie interessiert sich gar nicht so richtig für Musik. Die hatte mal so eine Goa-Phase. Und obwohl Radiohead hat sie, glaube ich, gehört. Das fand ich auch gut. Ja.
Peschel und Hübner sind ja auch Kinder der DDR und sie sind eben auch Schauspieler. Und klar, weltweit haben Rammstein viele Millionen Fans, aber glaubst du, dass es hilft beim Fanseits, einerseits so diese Ostverbundenheit zu haben und andererseits bei Rammstein noch dieses schauspielerische, theaterhafte Tamtam dazu zu bekommen?
Ich glaube, dass dieses East Pride-Ding, wie ich das nenne, schon eine große Rolle spielt bei Rammstein. Also, dass die Tatsache, dass so Ostberliner Jungs oder Brandenburger, Mecklenburger Jungs so eine große, international bekannte, berühmte Rockband werden, das glaube ich, das löst viel in den Leuten aus, weil es doch schon auch dieses Gefühl von ich weiß nicht, Minderwertigkeit ist jetzt vielleicht ein bisschen, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, aber natürlich so kurz nach der Wende sind so viele Sachen schiefgelaufen und so viele Leute haben irgendwie so ein bisschen, also man, ich glaube, dass so eine Band so geachtet wird und so und so viel Zuspruch bekommt und das löst was in den Menschen aus.
Ja.
Und deswegen fühlt man sich als Ostsee Rammstein ganz besonders verbunden.
Fühlst du dich denn selber gelegentlich als Ossie oder ist das, spielt das für dich gar keine Rolle mehr, weil du eigentlich noch so jung warst, als dann die Wende kam?
Ja, doch, ich fühle mich immer mehr als Ossie, muss ich sagen. Also eine Zeit lang war das so völlig in den Hintergrund geraten, weil ich auch dann so mit 16 schon fast nur noch mit Wessis zu tun hatte. Also dadurch, als ich dann angefangen habe, Filme zu drehen, so, das waren ja meistens Filme, war ich in München, in Köln, überall, bloß nicht in Ostdeutschland. Also aber jetzt, glaube ich, wird mir immer mehr bewusst, wie sehr mich das geprägt hat und nicht halt nur die 7 Jahre, die ich in der DDR verbracht habe mit Jungpionier sein und mit all dem, sondern natürlich erstmal die ganze Erziehung meiner Eltern, die den Großteil ihres Lebens in der DDR verbracht haben oder die Hälfte vielleicht dann später, wenn sie alt sind. Und aber auch nach der Wende noch erinnere ich mich, dass ich, wenn wir im Urlaub waren und meine Eltern sind oft mit mir in Urlaub gefahren, Skiurlaub oder Sommerurlaub, dass ich mich ganz oft geschämt habe zu sagen, wo ich herkomme. Weil irgendwas war da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fühlte man sich nicht ganz, hatte die falschen Klamotten, plötzlich musstest du die richtigen Klamotten tragen und so, ne? Und das gab's ja alles in der DDR nicht. Mhm. Und dann die Folgejahre war es dann halt erstmal so ein Suchen und Finden und sich auch manchmal verstecken und schämen, also bei mir jedenfalls.
Und dabei bist du ja sogar noch aus Berlin gekommen und nicht aus der Provinz.
Genau, hat keinen Unterschied gemacht, jedenfalls für mich nicht, ja.
Rammstein, die landen 1996 auf dem Soundtrack zu David Lynchs Lost Highway, was für die natürlich auch ein großer Durchbruch war, gerade in Amerika. Und du bist 14, als dieser Soundtrack erscheint und der Film erscheint und du hast schon Schauspielerfahrung und du magst Rammstein und du magst Düsteres. Hast du den Soundtrack damals entdeckt und hast du den Film damals sehen können oder warst du da noch zu jung für?
Nee, den Film kannte ich nicht. Und die Rammstein hatte ich, glaube ich, eine Kassette. Oder so hat mir jemand eine Kassette gegeben von Herzeleid. Und dann habe ich mir dort auch wieder die CD gekauft und habe neulich ein Foto gefunden, wie mein Kinderzimmer dort damals aussah. Da habe ich mir so ein großes Plakat runtergerissen, irgendwie auch mit diesem Cover von der Herzleitplatte vor dieser großen Blume und so, wo die alle so super aufgepumpt und in so öligen Körpern mit so öliger Brust irgendwie dort sehr archaisch irgendwie von diesem Poster auf mich herabgeguckt haben im Kinderzimmer. Und genau, da ging es um so ein Konzert in der Arena. Das war mein erstes Konzert von Rammstein. Jedenfalls.
Ist das eigentlich dieser optische Stil von Rammstein, ist das eine Sache, die dir gefällt oder wo du dich mit assoziieren kannst, weil du ja eigentlich ein sehr eleganter, sehr filigraner Mann bist und eben das Gegenteil von dieser Männlichkeit, dieser Muskelmännlichkeit, die Rammstein transportieren?
Naja, Rammstein ist ja auch nicht so homogen. Also jemand wie Flake ist ja ein totaler Schlack.
Flake ist derjenige, der das Ganze ironisch bricht, wieder so ein bisschen, klar.
Aber auch Paul ist ja eher der kleine, schmächtige, der Gitarrist. Also die haben sich alle so ein bisschen, waren halt so Sportler und Surfer und so. Was ich gut fand halt, war dieses Widersprüchliche und das Heterogene in der Band, also, und dass man sie nicht so richtig, das Ambivalente, dass man sie nicht so fassen konnte. Das fand ich spannend, glaube ich, eher also ich hätte mich jetzt nicht für eine Band entschieden, wo nur so Typen drin sind. Also wenn dann Flake gefehlt hätte oder so jemand wie Paul, der die ganze Zeit irgendwie auch so grinst und so und die das irgendwie auch alles brechen.
Ja.
Und eigentlich sind es ja Punks gewesen, ne?
Ja.
Oder immer noch. Dann hätte ich mich, glaube ich, nicht für die Band interessiert.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Lost Highway. Hast du den, also ich weiß nicht, ob du Lynch-Fan bist.
Ich mag Lynch, ja, aber
ich
mag noch mehr.
Genau, ich könnte es mir vorstellen, dass du ihn magst, weil du ja auch sagst, du hast einen Hang zum Düsteren und so. Und Lynch inszeniert ja nun mal meistens düster. Und hast du den Film oder den Soundtrack dann später nochmal für dich entdecken können?
Nee, weil, wie gesagt, ich hatte das alles schon vorher entdeckt.
Weil grundsätzlich möchte ich nämlich darauf kommen, weil Barry Adamson ist ja mehrfach auf dem Soundtrack zu hören. Barry Adamson ist ja eben Teil von Nick Cave und seinen Bad Seeds, und zwar auf den ersten 4 Alben zwischen 84 und 86.
Mhm.
Und du jedenfalls bist ja schon parallel zu Rammstein und den Inchies bereits infiziert von Nick Cave. Und ich glaube zunächst seiner Band Birthday Party, richtig? Also die kam tatsächlich, bevor du Cave und die Seeds entdeckt hast, ja, oder ist das so alles gleichzeitig?
Merkwürdigerweise so ein bisschen gleichzeitig, aber durch was durch anderes, also durch andere Menschen. Also das eine war so eine platonische Freundin, die ich damals hatte. Das war so ein bisschen meine Gothic-Freundin und die hatte ein Album von Nick Cave, Your Funeral, My Trial. Hm. Das war das erste, was ich von ihm gehört habe und das hatte damals wirklich ja, meine Sicht so auf die Welt oder so verändert. Also es war tatsächlich so, dass ich wirklich, also so pathetisch das klingt, aber behaupten kann, dass ich danach irgendwie gefühlt ein anderer war, mhm, und wusste, jetzt, ja, also mein Leben ist irgendwie, da hat sich irgendwas verändert, da ist irgendwie ein Schalter umgegangen und das andere war meine tatsächliche Freundin, die ich damals hatte. Ja. Und die mochte so Musik gar nicht, aber ihre Mutter war Künstlerin und da lagen die Kassetten rum von The Birthday Party.
Ja.
Und das fand ich unfassbar.
Genau, ja. Du hast irgendwie du hast Junkyard, das 82er Album und, ja, die Compilation Hee Haw dann irgendwie auf Hee-Haw Kassette.
Hee Haw ist das erste Album.
Ja. Genau, genau. Da sind ja auch die Songs von The Boys Next Door, also das ist ja quasi, so hießen sie ja zuerst.
Ja.
Und wurden dann zur Birthday Party, also es ist die gleiche Band, nur anderer Name.
Mhm.
Und klang auch noch anders, zumindest zum Teil, weil du bist halt 13 tatsächlich, als du das kennen, also als du die Birthday Party kennenlernst. Und wenn wir mal ehrlich sind, sind The Birthday Party ja auch ziemlich fieser Lärm zwischen Punk und Wave und Noise und Irrenhaus, wenn man so will.
Mhm.
Oder Straßenstrich oder wie auch immer. Mhm. Warst du dann nicht irgendwie verstört als so junger Bursche oder hast du dich dann nicht erschreckt oder war das gerade reizvoll, weil das so abgefahren und so anders und so wild war?
Warum mich das gerade so fasziniert hat, weiß ich nicht, aber ja, es waren ja, ich glaube, ja, alles so, ich habe halt nach Subkultur gesucht und nach irgendwelchen Sachen, die eine Reibung haben und die irgendwie verstörend sind und trotzdem, ja, es ist so viel Leidenschaft und so viel Sehnsucht und so viel Schwermut, aber auch in der Musik,
ja,
finde ich. Also die Gitarren, ja klar, manchmal ist es irrsinnig laut, kreischend und fast unerträglicher Lärm. Aber manchmal ist es auch wirklich fast wie Blues.
Hm.
Ja. Finde ich.
Ja, durchaus. Kaputter Blues.
Ja.
Ja. Das heißt, das war dann auch wieder Musik, die du da lieben gelernt hast, die so deiner melancholischen Ader entspricht, wenn man so will. Also in diesem Fall auf eine destruktive Art und Weise.
Keine Ahnung, ich fand die Musik unfassbar cool.
Ja.
Ich mochte das Songwriting, ich mochte seine Stimme, ich mochte vor allem die Gitarre von Roland S. Howard, den Gitarrensound fand ich unfassbar und das alles und zu diesem sehr, sehr, immer sehr mantrahaften, unverstellten Bass, also das, ganz oft waren die Lieder auch wirklich einfach nur über immer das gleiche Riff und so und das hatte was Hypnotisches, das fand ich geil.
War dir denn, also die Mutter deiner Freundin war Künstlerin in Berlin?
Ja.
Deshalb ist es, glaube ich, relativ naheliegend vielleicht, dass sie das gehört hat, weil Cave ja durchaus eine recht enge Verbindung zu Berlin auch hatte und zu den Neubauten und zu Blixer, der ja bei ihm mitgemacht hat bei den Bad Seeds. War dir das schon bewusst oder hast du das nach und nach herausgefunden und hatte das dann so einen gewissen Reiz auf dich, dass das so, weil ich meine, Blixer ist ja auch hier einer aus der Nachbarschaft.
Ja.
War das so, hatte das so einen Reiz für dich? War das so, ey Mann, krass?
Also ich glaube, ich fand die Mutter ja tatsächlich spannender als die Tochter. Und ja, und ich glaube, dass sie da tatsächlich so in der Szene auch so verortet war und so und dass sie mit den Jungs abgehangen hat und so.
Hast du Blixer mal kennenlernen können? Also ihr seid ja dann zwei Anzugträger im Prenzlauer Berg. Da könnte ich mir vorstellen, dass man sich einmal über den Weg läuft und dann, also wäre ich ja als großer Cave-Fan und großer Seeds-Fan relativ begierig darauf, mal mit ihm ein bisschen zu schnacken ja. und ihm doofe Fragen zu stellen, wenn man sich denn traut.
Ja, manchmal ist das nicht gut, mit seinen Helden zu reden. Ich habe ihn einmal im Flugzeug gesehen, habe ihn aber nicht angesprochen.
Okay. Ja. Du hast gesagt, dass Cave bei dir, als du Your Funeral, My Trial gehört hast, dass das so ein Schalter in dir umgelegt hat und dass das viel mit dir gemacht hat. Und du bist ja tatsächlich auch bis heute Cave verhaftet. Würdest du sagen, dass du so mit ihm gewachsen bist und dass er dich so über verschiedene Phasen und also Lebensphasen begleitet hat? Und hat er dich zwischendurch auch mal enttäuscht oder hat er immer deine Hand gehalten und war dir ein treuer Begleiter?
Also ich würde sagen, ein treuer Begleiter ist er bestimmt, weil ich ihn einfach als Künstler unglaublich finde und mir immer die Hand gehalten. Als Kind, als Jugendlicher hat mich die Musik total getröstet und mir so Halt gegeben. Da habe ich mich irgendwie aufgehoben gefühlt, konnte mich damit auch gut abgrenzen von anderen, weil ich auch gar nicht das hören wollte, was andere gehört haben. Ich konnte mich so ein bisschen wegträumen, weil ich immer dachte, wie geil wäre das gewesen, in den Mitte der 80er geboren zu sein. Also oder dort halt schon so 16, 17 gewesen zu sein und so in West-Berlin. Also so eine gewisse Wehmut hatte ich da schon immer. Und danach fand ich, glaube ich, alle Alben immer ja verlässlich gut und gab es immer tolle Sachen zu entdecken und bin immer alleine auf die Konzerte gegangen. Irgendwann kam dann halt immer...
Warum allein?
Ja, weil eigentlich keiner mitkommen wollte, weil das eigentlich keiner so richtig geteilt hat. Oder ja. weil ich es auch vielleicht selber auch nicht teilen wollte. Also ich bin nie irgendwie so hausieren gegangen, habe gesagt, ey, ist das nicht geil, hört euch das doch mal an. Und fand es auch zum Beispiel, meine Eltern mochten auch Nick Cave und so, das fand ich dann echt nervig.
Aber also mittlerweile hat sich das ja geändert. Also er spielt ja wirklich, er füllt ja, ich glaube, war es die Wuhlheide zuletzt oder die und auch, keine Ahnung, Arenen. Ja. Und da sind ja dann halt, diese Konzerte gleichen ja mittlerweile fast so Gottesdiensten mit Körperkontakt und so, er ist mitten im Publikum und alle dürfen mal die Hand dran halten und so. Hattest du auch mal Körperkontakt mit Nick Cave? Oder warst du dabei, warst du ansichtig bei einem dieser quasi Gottesdienste?
Ja, ich habe viele Konzerte gesehen, auch eines oder zwei von diesen, eher aber auch aus der Ferne, nicht so ganz vorne. Und wir haben mal ein Foto zusammen gemacht nach einer Show im Admiralspalast. Und zu diesem, ich glaube, es war das Doppelalbum, Abattoir Blues, Lyre of Orpheus. Ja, ich muss gestehen, dass ich es jetzt gerade so ein bisschen verloren habe und diesen so ein paar Sachen finde ich irgendwie kickt's mich nicht mehr so richtig oder finde ich es eher so diese ganze Ästhetik des ich bin euer Prophet und so und die Bildästhetik auch, die dann benutzt wird, so also der Erlöser, ne, die finde ich irgendwie nicht so spannend, muss ich sagen. Aber dann ist es ja, ich glaube, ich war hier wirklich jahrelang wirklich addicted. Und deswegen ist es ja eigentlich jetzt auch gut, dass ich mich dadurch, dass mein großer Held irgendwie in eine Richtung geht, die ich irgendwie, wo ich sage, irgendwie, nee, das finde ich jetzt nicht mehr so spannend, mir auch die Möglichkeit gibt, mich zu emanzipieren und mich in andere Richtung zu entwickeln.
Also ich muss auch zugeben, dass die letzten zwei Alben mich eher irritiert haben als erfreut und ich gar nicht wusste, was ich jetzt damit machen soll. Ich wollte sie also oder ist es schwer, sie vielleicht schlecht zu finden, weil er natürlich darauf, also sind ja Katharsis-Alben, er lässt darauf ja seine Trauer raus und er verarbeitet den Tod seines Sohnes. Und in der Hinsicht ist es vielleicht nachvollziehbar, dass er jetzt so auf gewisse Art und Weise, naja, wiedergeboren oder sich neu erfunden hat oder so. Also das heißt, also man kann das vielleicht nachvollziehen, aber man muss natürlich nicht den gleichen Weg mitgehen.
Spannend ist ja, dass ich, obwohl du das genauso empfindest, viel mehr sich ihm zuwenden jetzt gerade erst dadurch.
Ja, wobei diese Konzerte dann vielleicht ja dann halt für viele dann auch so diesen Reiz haben, dass sie ja, wenn er da so diesen Gospel und diese Nähe dann transportiert, dass das ja tatsächlich von der kühlen Trauer, die zum Teil auf diesen Alben drauf ist, eigentlich weggeht und dass er das ja in auf dem Konzert mit Wärme füllt und mit ihr helft mir, dass ich heilen kann und ich gebe euch dafür Euphorie und ein Wahnsinnskonzerterlebnis oder so. Du bist ja immer tatsächlich sehr gut angezogen. Also es gibt tausende von Pressefotos von dir. Du trägst immer Anzug, du sitzt hier gerade in einem wirklich sehr gut sitzenden Anzug. Ist das zum Teil auch Cave, diesem immer so mondän auftretenden Dandy geschuldet, dass du so ein gut angezogener Mann bist, dass du gesagt hast, boah, Cave ist halt, der Mann hat halt Stil, der ist nicht das schlechteste Vorbild.
Ja, bestimmt. Bestimmt, weißt du, wenn du so jung bist und irgendwie so auf der Suche und dich vielleicht auch selber nicht so geil findest, wie man, also ja, oder dann schaust du ja sehr genau dir irgendwelche Sachen ab, und als ich angefangen habe, Anzüge zu tragen, da muss man sich vorstellen, war ich 18 und super schmächtig und klein und bin ein bisschen breiter geworden und kann mir jetzt auch schon irgendwie in einer Herrenabteilung irgendwie Sachen kaufen. Aber damals irgendwie war es echt für mich schwer weil ich niemand von meinen Freunden kannte Nick Cave und so, keiner hat das gehört und so und keiner hat das gesehen und so, und da konnte ich irgendwie tatsächlich mich so fast mit fremden Stilfedern schmücken. Und damit habe ich dann einfach angefangen und fand das dann halt natürlich auch unfassbar einfach, weil du warst immer sehr gut angezogen. Ne? Und hast den Hemd angezogen und einen gut sitzenden Anzug, und dafür hatte ich halt dann schon relativ früh einen sehr, sehr genauen Blick, was einen guten Anzug ausmacht, und habe das alles so auf diesen Bildern so studiert und so, was ist das für ein Schnitt, was ist das für ein Stoff und was ist das hier das Besondere und wie hat er jetzt das kombiniert mit dem? Also fast so wirklich ein bisschen manisch und ein bisschen, also es klingt so ein bisschen Stalker-mäßig, war es nicht, aber mega Fanboy. Und ich würde es jetzt gar nicht so auf Cave allein zurückzuführen. Er war halt mein großer Held, aber letztlich war das ja eine ganze Gruppe von Menschen oder Bewegung irgendwie, die Anzüge getragen haben. Also die coolen Boys hatten halt die Anzüge an. Ja. Also bei Johnny Cash geht's ja los, oder Bob Dylan und weiß ich nicht. Ja. Ja, und so war das bei mir.
Apropos Fanboy, da wollte ich noch mal kurz nachhaken. Du hattest, du hattest die Gelegenheit, ihn zumindest für ein Foto zu treffen im Admiralspalast. Hast du mit ihm reden können, oder war das nur ein schnelles Foto machen, weil du die Gelegenheit hast, ihn irgendwie zu sehen? Und warst du nervös, weil er dir natürlich viel bedeutet und da natürlich dann auch die Chance besteht, eventuell enttäuscht zu werden, wenn man denkt, der ist aber ein arroganter Arsch, oder ich weiß es nicht. Wie war das? Ja. Wie war euer Zusammentreffen?
Ja, nee, er ist natürlich kein arroganter Arsch. Hatte ich auch nicht die Angst, aber manchmal, und ich kenn's von mir selber, es gibt auch wirklich Leute, denen ich als Schauspieler oder als Musiker irgendwie sehr wichtig bin, und die dann ein Foto machen wollen, oder Und die zittern dann wie Espenlaub. Ja, also und das und eigentlich und es kann keine, das löst eine große Befangenheit aus. Ja, also eigentlich liebt man das natürlich irgendwie, wenn jemand so, wenn man sich so mit, man liebt es, wenn es unkompliziert ist. Mhm. So, aber je mehr man jemand einem bedeutet, desto komplizierter wird es manchmal. Ne? Und so war das dort auch. Es hätte eigentlich, wenn er mir nicht so viel bedeuten würde, hätten wir wahrscheinlich den ganzen Abend gesüffelt oder so, weil er war da im Gespräch mit einer anderen Frau und die wollte mich so als als echt tollen Schauspieler vorstellen und so, und ich habe sie gar nicht richtig ausreden lassen. Also die hätte eigentlich das Entree für mich machen können und alles wäre, und er wäre total interessiert gewesen, weil ich glaube, er hat eine große Achtung vor Schauspielern oder vor Filmen. Also das weiß ich. Insofern wäre das ein langer, schöner Abend gewesen, aber ich war halt einfach völlig wie so ein Reh vor der, oder wie so ein Hase vor der Schlange. Dieses Foto habe ich da fand ich mich so, ich kann es nicht angucken. Ja. Also ich habe das auch nicht irgendwie gerahmt oder so.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen.
Mehr, das Foto.
Weil du gesagt hast, du hast im Badezimmer so eine Petersburger Hängung mit ganz vielen Fotos. Das heißt, das ist nicht dabei.
Nein. Okay. Ich habe im Badezimmer einen Geburtstagsgruß von ihm, den mir Alexander Scher auf einem Konzert besorgt hat.
Ah, das ist aber nett. Ja. Auf den kommen wir tatsächlich jetzt gleich noch kurz zu sprechen, beziehungsweise er wird gleich erwähnt. Denn wenn wir zurückgehen zu den Anzügen, tatsächlich im Anzug, aber im wavigen 80s-Stil bist du dann ja auch in einer deiner ersten Rollen zu sehen, nämlich 2003 in Verschwende deine Jugend. Das ist ja die Verfilmung von Jürgen Teipels Doku-Roman über die Entstehung der deutschsprachigen Punkmusik, New Wave und Neudeutsche Welle. Und wie musikalisch war dieser Dreh? Also hat dir dieser Dreh neue Welten eröffnet? Gib mir mal so ein bisschen Einblick. Also wie war das da damals? Ich meine, du warst ja auch noch recht jung und du hattest noch nicht so viele Filme gedreht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, das muss ja eine relativ, also ich könnte mir vorstellen, dass es eine spaßige Angelegenheit war. Gerade auch, weil du ja da optisch fast so auftreten konntest, wie du ja eigentlich gerne rumgelaufen bist. Und dann hattest du noch dein Kumpel Robert Stadlober an der Seite und so. Wie war das?
Wie war der Film? Oh Gott, weiß nicht, ob ich dazu so viel zu erzählen habe. Ich war, glaube ich, wie alt muss ich gewesen sein? Was sagst du? 2003?
2003, genau.
21. Ja. Das war,
also 20 beim Dreh wahrscheinlich, ja, so.
Sehr, ich glaube, sehr unvernünftig wahrscheinlich alles. Wie man halt so zu dieser Zeit ist, ne? Ja. Also, und dafür bin ich eigentlich ganz stolz, dass da ein Film bei rausgekommen ist. Ja. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber zu dieser Zeit habe ich echt viel Unfug gemacht, glaube ich. Und der Film war auch ein bisschen schwer zu drehen. Der Regisseur hat mich immer mit vielen, vielen Takes gequält, wobei ich eigentlich meistens in den ersten schon sehr gut bin und so, aber der Jahre später hat er gesagt, hey Tom, sorry und so, ich war einfach, ich habe das dann auch erst zu spät gemerkt, dass es eigentlich mit dir viel, viel schneller geht und war da, aber das führt jetzt völlig in die falsche Richtung. Wir sagen, ich habe ihn neulich wieder gesehen und ich finde, der Film ist wirklich gut gealtert und damals war es, fand ich die Musik natürlich geil oder fand es natürlich super, dass wir einen Film machen, halt über die coole neue deutsche Welle und nicht über halt die Pop-neue deutsche Welle. Und das wollte aber keiner sehen.
Ja.
Das ist immer so ein bisschen das die Problematik mit diesen Filmen, wie zum Beispiel auch mit Tod den Hippies, es lebe der Punk.
Ja.
Dass Filme über Subkultur funktionieren halt eigentlich nicht, weil die Leute, die Subkultur lieben, die wollen dann nicht, dass es irgendwie nachgespielt wird. Die können sich nicht vorstellen, dass jemand irgendwie das mit einer Demut macht oder so. Die denken, sie wollen es dann nicht sehen. Die wollen dann nicht mich oder Wilson Gonzalez irgendwie ihre Helden spielen sehen.
Genau, da wäre ich nämlich jetzt drauf zu sprechen gekommen, denn du hast 12 Jahre später, also 2015, Tod den Hippies, das Lebe der Punk mit Oskar Röhler gedreht. Mhm. Und der Film zeichnet ja eigentlich ganz gut nach, wie diese Punk-Subkultur im Westberlin der 80er ausgesehen hat. Also gerade so um die Risikobar herum. Ja. Und du bist darin Punk mit Iro und hängst mit Alexander Scheer, da ist er jetzt, als Blixer Bargeld ab. Und bei so einem Projekt setzt du dich dann auch, naja, privat mit der Materie auseinander oder fuchst dich da in diese musikalische Lebenswelt, um eben deiner Figur auch so ein Profil und so einen Hintergrund zu geben?
Ja, musste ich ja gar nicht, weil ich ja mein ganzes Leben lang was ich ja vorhin erzählt hatte, dass ich mir mit 14, 15 irgendwie so die frühen Bad Seeds Platten gehört habe und all diese Magazine, mein Nachbar Bertram Denzel, der ist Filmmusiker und so, der hatte mich mit dem ganzen Shit versorgt, der kam nämlich einmal die Treppe hoch und konnte diese Musik, die aus unserer Wohnung kam, nicht mit meinen Eltern zusammenbringen, ja, also diese Krachorgien von Birthday Party und so und meine beiden Kartografeneltern und der hat dann, genau, und der hat mir dann gezeigt, dass er ebenso großer Cave-Fan ist und hat mir seine ganzen NMEs und so gegeben und so Videomaterial und so. Aber ich bin abgeschweift. Aber jedenfalls hatte ich ja da...
Alles gut, darum geht's ja.
Ah ja, na, jedenfalls dachte ich ja damals irgendwie, oh Mann, ey, warum muss ich jetzt hier in dieser Kackzeit leben mit Ace of Base und so? Gab's natürlich damals auch schon Popmusik, aber ich dachte halt, ey, das Coolste ist, wahrscheinlich dachte ich damals auch schon, dass Cave eigentlich in den 80ern noch cooler war und dass ich ihn gerne dort mit den Neubauten und so gesehen hätte und so diese Zeit. Und die durfte ich dann halt in dem Film letztlich nachspielen. Ich finde den Film, muss ich sagen, auch echt gut. Leider ist die Liebesgeschichte nicht gut. Und die ist eigentlich, das hätte der Film, glaube ich, nicht gebraucht. Und deswegen ist sie auch irgendwie so ein bisschen, ja, aber der Film an sich hat echt starke Momente.
Und hat der Risiko dir denn so dann eben auch gerade Spaß gemacht, weil du dann da so abtauchen konntest und weil es ja doch sicher auch also ich meine, du warst ja damals zu jung, um diese Zeiten zu erleben. Ja. Und wenn das dann aber alles so recht aufwendig nachgestaltet ist und so ist und dann, keine Ahnung, bist du mit deinem Kollegen Alexander Scheer, der ja wirklich aussieht wie Blixer in den 80ern.
Ja, ja, der sieht immer aus, die Figur, die er spielt, der sieht auch aus wie Gundermann.
Ja, ja, tatsächlich, ja, genau.
Das größte Chamäleon, was ich kenne. Ja.
Ist das, das muss doch irre Spaß machen, oder? Also
ja, das
wenigstens
macht ja total
dann so,
Spaß.
So da
klar,
das
voll.
So verkörpern
natürlich
zu können.
Ja, ja. Ja, das sitzt dann halt, da muss ich mir nichts erarbeiten. Ja. Ne? Dann eine Liebesgeschichte irgendwie dann zu spielen, die ist dann eher, das ist dann die schwere Arbeit.
Ja. Reisen wir nochmal so ein Stück zurück zum Beginn deiner frühen 20er Jahre, also Anfang der Nullerjahre eben. Da kam für dich nochmal so die Motivation auf, dich an einem Instrument zu versuchen. Und du hast dann zunächst die Gitarre gelernt und zwar auch mit Peter Burschs Gitarrenschule, der auch schon hier im Podcast zu Gast war. Warum dann Gitarre?
Gitarre habe ich einfach geschenkt bekommen, also von meinem Freund, eigentlich einem mein engster Freund, Jan-Ole Gerster, ist der Regisseur von Oh Boy.
Ja.
Hatte mir mal, als wir uns kennenlernten, eine Gitarre geschenkt, meinte, es macht Spaß, probier mal.
Akustisch oder E?
Es war eine E-Gitarre, eine akustische Gitarre. Ja. E spiele ich fast gar nicht. Und genau, da habe ich dann irgendwie so angefangen, irgendwie, ja, E-Moll, A-Moll und so und Peter Bursch und Zupfen gelernt und fand, da war dann halt total beflügelt und begeistert davon, wie gut das klingt.
Ja, vor allem, kannst du dich damit ja dann auch selbst begleiten. Also du hast danach auch angefangen, dir selbst Klavier beizubringen und dann damit eben auch angefangen, eigene Lieder zu schreiben. Wie darf ich mir das vorstellen? Also ich meine, du bist damals, also du bist mit 24 zum ersten Mal Vater geworden. Und du hast ab 2004, hast du für 4-5 Jahre gefühlt einen Film nach dem anderen gedreht und obendrein gehst du 2006 auch noch für ein halbes Jahr an die Lee Strasberg Schauspielschule in New York. Also wo ist da überhaupt die Zeit geblieben, um Songs zu schreiben und Instrumente zu erlernen?
Naja, zwischen den Filmen natürlich, und wenn Kind im, mein großer Sohn im Kindergarten war, dann bin ich, also ich bin echt ein, muss ich sagen, eher so ein hibbeliger, unruhiger Typ und neige so ein bisschen, hab auch so eine leichte manische Seite und kann mich dann wirklich komplett in was versenken, und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann gibt es nichts, was mich aufhalten kann. Und beim Klavier war es einfach so, dass meine Mutter hat sich ein E-Piano gekauft und wollte irgendwie anfangen, Klavier zu lernen. Und ich fand, hat ja vorhin erzählt, dass ich eigentlich, glaube ich, insgeheim wollte ich immer Klavier spielen. Und deswegen bin ich dann immer vormittags, bin ich da in meine Kindheitswohnung gegangen, wo plötzlich ein E-Piano stand.
Ja.
Und hab mir in den Kopf gesetzt, dass ich für Elise mir drauf schaffe. Mhm. Aber nicht nur den Anfang, sondern das ganze Stück, wenn es noch richtig wild wird. Ja. Ja, und richtig, richtig komplex und kompliziert.
Aha.
So. Und das war ein ganz schöner Ritt, weil ich kann zwar Noten lesen, aber natürlich nicht vom Blatt spielen, weil ich nie eine Klavierstunde hatte. Mhm. Also habe ich mir Takt für Takt dieses für Elise von vorne bis hinten drauf geschafft, um das aus dem Kopf spielen zu können. Mhm. Und es so oft einfach durch Wiederholung. Und dabei lernst du Klavier spielen letztlich. Mhm. Und eigentlich dachte ich nur, weil ja Profilneurose, die ich offensichtlich habe irgendwie, dass ich das so als so kleinen Taschenspielertrick drauf haben wollte. Ja. Dass wenn ich mal in einem Hotel bin und da steht ein Klavier, dann kann ich so tun. Ja, okay, ich mach mal einen und dann spiele ich halt, kann ich mein eines Stück spielen und dann sage ich, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und, ne, und hinterlasse die Leute damit. Also das war eigentlich die Idee. Aber in diesem Prozess, was so irgendwie so bestimmt 3 Monate gedauert hat, habe ich so viel über Musik, über Harmonielehre und über Klavierspielen autodidaktisch gelernt, dass ich danach nicht mehr aufhören konnte und quasi ja dann mir andere Stücke drauf geschafft habe und nicht nur Klassik, sondern halt auch die Sachen nachgespielt habe, von Nick Cave oder was weiß ich. Ja.
Und du sagst, dass du auch angefangen hast zu der Zeit eigene Songs zu schreiben, also dann eigene Melodien oder auch schon Texte dazu und so weiter.
Ja, Harmonien, Melodie und Text, genau. Mhm. Und das gibt ja dann ein Lied sozusagen.
Mhm. Ist davon dann irgendwas später eigentlich auf Vilnius gelandet oder sind die ganz frühen Sachen verschütt gegangen?
Ja, ich hatte ein Lied geschrieben für meine erste Freundin, die mich verlassen hat. Das hieß, das war noch so ein bisschen postpubertär, hieß das Cruel Woman. auch einen englischen Text hatte, also einen sehr, sehr, selbstbemitleidenden Text, und aber über die Akkorde ging von einem Stück, was später Draußen am See hieß.
Okay.
Auf Vilnius gelandet.
Ah ja, okay. Ich habe gerade kurz erwähnt, dass du ein halbes Jahr in New York warst, 2016, an der Lee Strasberg Schauspielschule, sehr renommiert. Du hast ein Stipendium bekommen, wenn ich mich nicht irre. Wie war dieses halbe Jahr in New York? Also blieb da zwischendurch auch Zeit für musikalischen Zeitvertreib oder spielte das keine Rolle, weil du eh in Berlin aufgewachsen bist und es dir eigentlich kulturell an nichts gefehlt hat?
Da habe ich, war ich sehr beschäftigt mit der Schauspielerei, weil das war für mich eine schwierige Zeit anfangs und hat mich sehr viel Mut gekostet, dahin zu gehen, weil ich so ein bisschen so eine Reiseangst habe und Angst vor Neuem und mich neu behaupten zu müssen und so und der Neue zu sein und überhaupt. Und da habe ich halt so ein bisschen bei Null angefangen. Aber als ich dann dort mich getraut habe, dort mal zu spielen auf der Bühne und mit Leuten zu sprechen oder so, hat sich da auch für mich so ein Schalter umgelegt in Richtung Manie. Und dann bin ich halt wie so ein Verrückter irgendwie ständig durch die Stadt gefahren zu irgendwelchen Scene-Partnern, weil eigentlich kann man in der Lee Strasberg-Schule, man kann da ein halbes Jahr verbringen, ohne ein einziges Mal auf der Bühne gestanden zu haben, wenn man sich immer versteckt, ne? Hauptsache man zahlt seinen Beitrag.
Ja.
Oder aber man kann sich immer melden und kriegt dann halt Feedback, Rückmeldung und lernt neue Stücke, neue Szenen und so. Und auf der Seite war ich eher. Ich hatte dann ganz viele Scene-Partner und musste halt quer durch die ganze Stadt fahren und morgens Eugene O'Neill und nachmittags irgendwie, keine Ahnung, irgendwas von, was weiß ich, Sartre. Und so habe ich ganz viel auch dort wieder gelernt, was ich halt nie so richtig gelernt hatte, weil ich es nicht studiert hatte, Schauspiel, habe ich mir dann dort drauf geschafft und hatte wenig Zeit für Musik. Ich hatte aber eine Gitarre. Ah ja, mir fällt gerade ein. Ich hatte meine Gitarre, die mir sehr wichtig war, hatte ich mit ins Flugzeug genommen, als ich dort hingeflogen bin, voller Angst. Und machte dann, als ich in Brooklyn angekommen bin, in dieser Wohnung, in der ich dann untergebracht war, irgendwie mit so anderen Leuten in so Dorms, und machte dann den Gitarrenkoffer auf und dann war der Hals gerissen, Hals gebrochen,
ja.
Abgebrochen, und ich dachte so, oh, die Assis, wer macht denn sowas oder so, die Gitarre muss ja irgendjemand irgendwie, keine Ahnung, gegen irgendwas geschlagen haben oder so. Also am Kopf sozusagen war der Hals so gebrochen. Dann bin ich zum Flughafen gefahren, hab gesagt, ja, hier, was ist denn da passiert? Und das müssen die doch jetzt erstatten und so. Und dann hat die Airline-Mitarbeiterin mich da darüber dann aufgeklärt, dass ich natürlich die Seiten runterdrehen muss, und weil es Stahlseiten waren und das so ein transatlantischer Flug ist und so hoch geht und so kalt war oder so, gab's so ein, da ziehen sich die Seiten zusammen, dass das Holz dann quasi erst nachgibt und nicht die Seiten reißen.
Das muss man auch wissen.
Das hätte man, das weiß ich jetzt auch. Und genau. Und dann hatte ich da aber bei so einem Freund eine Gitarre und hab, glaube ich, dort ein Lied geschrieben, was ich nie aufgenommen habe.
Okay. Gehst du überhaupt gerne auf Konzerte? Also du hast vorhin schon erwähnt, dass du auf Konzerte gehst, aber gehst du gerne oder ist das...
Doch, schon. Gestern war ich auf dem Get Well Soon Konzert. Und doch, ich schaue gerne Konzerte. Demnächst will ich die Neubauten sehen.
Ich war 2008 auf einem Swing-Abend im Admiralspalast und da bin ich auf dem Weg zum Klo dir begegnet.
Echt?
War das so eine...
Sicher?
So eine Regel? Ja.
Ich kann mich erinnern, mal auf einem Swing-Abend.
Es haben die Pupini Sisters gespielt und es gab so eine Modenschau auf der Bühne auch. Es waren alle sehr schick angezogen in ihren 20er bis 50er Jahre Klamotten. Du passtest da perfekt rein. Du hattest einen Anzug an. Du warst es definitiv. Ich weiß es, aber... wenn du dich nicht dran erinnern kannst, dann brauche ich natürlich auch nicht fragen, ob das so eine regelmäßige Veranstaltung für dich war, auf der du dich rumgetrieben hast.
Nee, und ehrlich gesagt, ich würde ziemlich sicher behaupten, dass ich es nicht war. Hat derjenige behauptet, dass er ich bin? Hast du mit mir gesprochen?
Nein, habe ich nicht. Nein,
ich war es nicht.
Nee.
Ich war nie auf einer Swing-Veranstaltung im Admiralspalast.
Nee. Ich dachte, ich hätte schwören können, dass du es gewesen bist.
Ich glaube aber, es gibt auch ein paar Leute, die mir ähnlich sehen und die auch mit mir verwechselt werden.
Ja? Na gut.
Hör ich immer wieder.
Aber, gerade an so einem Abend mit vielen Anzugträgern.
Nee, aber Jan, tatsächlich, Swing-Dings, also alles, was so ein bisschen so mit Verkleiden zu tun hat, das interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht.
Du warst jetzt nicht als Swinger verkleidet. Du hattest halt einen Anzug an, wenn du es denn gewesen bist.
Keine Ahnung. Vielleicht war ich...
Ich war ja auch nur fast durch Zufall da. Und so einmalige Gelegenheit.
Ach so, okay. War spät am Abend? Wer weiß, vielleicht war ich nicht mehr ganz zurechnungsfähig und irgendjemand hat mich dorthin geschleppt.
Das kann sein.
Das kann natürlich sein.
Das kann sein.
Ja. Aber bewusst war ich nicht da.
Aber um beim Swing quasi zu bleiben, also es wird noch einige Jahre dauern, nach 2008, nach dem Swingabend, auf dem du nicht warst, wird es noch einige Jahre dauern, bis du dann eine Band um dich scharst, und zwar die Jazz Kids. Warum eigentlich der Name? Weil Swing Kids schon an eine Grindcore-Band aus San Diego vergeben war?
Oh, das wusste ich nicht. Ja, der Name kam dadurch, dass wir, also die Jungs, zwei Jungs, mit denen ich diese Band habe, Christopher Colasso und Philipp Schäper, haben irgendwann 2011, glaube ich, im Deutschen Theater gespielt für eine Inszenierung von Studio Braun oder so, da haben sie Musik gemacht. Und dort war gerade mein Freund Jan-Ole Gerster, der damals gerade seinen Film Oh Boy fertiggestellt hatte, fertig geschnitten hatte, saß da einigermaßen verzweifelt an der Bar, weil er eigentlich Django Reinhardt anlegen wollte. Also den Gypsy Swing von Django Reinhardt hätte sehr gut zu Oh Boy gepasst. Also, aber die Erben hatten nicht zugestimmt. Die wollten das nicht. Also hat er keine Musik, aber der Film musste raus. Und dann spielten da diese beiden Jungs Jazz. Und ein Jazz, der irgendwie, keine Ahnung, der irgendwie offenbar ganz gut in den Film passte. Also hat er die angesprochen. Und die waren, glaube ich, damals 23 oder 24. Also in, ja, in seinem Maßstab Kids.
Kids, ja.
Und die haben dann gesagt, ja klar, machen wir die. Also. Und er hat gesagt, ja, aber ihr habt nur 2 Wochen. Ja, kein Problem. So. Und dann haben die wirklich, also hat sich herausgestellt, wie unfassbar talentiert sie sind. Und dann haben sie den ganzen Soundtrack innerhalb kürzester Zeit geschrieben, so ausgetimt, dass sie aufs Bild eingespielt haben, dass wirklich alles irgendwie so kleine Abschläge, kleine Nuancen in der Musik irgendwie aufs Bild, auf den Schnitt passten. Und so, also extrem ausgecheckt und haben zu Recht dann auch mit diesem Soundtrack irgendwie den Deutschen Filmpreis gewonnen als beste Filmmusik. Genau. Und über diese Arbeit haben wir uns miteinander befreundet und dann haben sie erfahren, dass ich ein paar Lieder geschrieben hatte, die ich auch schon mal versucht hatte aufzunehmen mit jemand anderem, wo es mir aber überhaupt nicht gefallen hat und wo ich im letzten Moment irgendwie die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, das kann ich also auf gar keinen Fall veröffentlichen. Das ist nicht die Textur, das soll nicht die Lieder sein, das klingt gar nicht. Also da habe ich dann auch viel übers Produzieren gelernt, ja, also was, in welche unterschiedlichen Richtungen man gehen kann, ne? Also da. Und dann haben wir angefangen Musik zu machen und haben diese Lieder geschrieben, haben uns regelmäßig getroffen im Proberaum und irgendwann hatten wir ein Album fertig und dann hatten wir gedacht, ja klar, dann spielen wir das mal und wie nennen wir uns jetzt? Und dann ist mir nichts Besseres eingefallen, als weil wir sie immer die Jazz Kids genannt hatten, weil sie halt die Jazzmusiker waren und so jung und deswegen hießen wir die Jazz Kids.
Und da der Name natürlich ein bisschen irreführend ist, weil es auf deinen Platten oder auf Vilnius, auf dem Debütalbum, ja jetzt nicht so jazzy zugeht, sondern das ist ja vor allem eine Melange aus düsteren Balladen, Nick Cave-eskem Chansons und Singer-Songwritertum. Da ist, weil es ein bisschen irreführend ist, heißt die Band ja jetzt auch Die andere Seite auf deinem neuen Album. Also das ist schon der Grund, warum deine Band jetzt anders heißt oder weil es halt eigentlich Quatsch ist, dass sie noch Jazz Kids heißen.
Ja, die Antwort auf die Frage, die ist vielfältig, glaube ich, weil ich glaube, wir hatten unser Label gewechselt, wir sind dann zu Virgin gegangen und die fragten dann mal so ganz ketzerisch irgendwie, wie glücklich ich denn eigentlich mit diesem Namen bin, Jazz Kids, und dann meinte ich so, ja, ich hänge da nicht dran. Ich hatte den als damals natürlich genau in dem Bewusstsein gewählt, dass ich dachte, ja, das hat ja halt gar nichts mit uns zu tun. Es muss ja klar sein, dass das ein totaler Etikettenschwindel ist. Und Das ist keine Musik für Kinder und das ist auch kein Jazz und dass es vielleicht sogar ein Vorteil sein könnte, wenn es so gar nicht dazu passt, weil sich die Leute dann drüber unterhalten. So dachte ich größenwahnsinnig, aber heutzutage haben die Leute so wenig Zeit, irgendwie sich über überhaupt Sachen tatsächlich anzuhören, geschweige denn dann darüber sich zu unterhalten, ob der Name jetzt gut gewählt ist oder anderen davon zu erzählen, dass das interessante Lieder sind, die aber gar kein Jazz sind und musst du dir mal anhören und so hatte ich mir das vorgestellt. Aber die Realität war eher, dass wir auf Jazz-Festivals eingeladen wurden oder zu so Wein-Events und so. Und irgendwie ich mich da irgendwie immer dachte, irgendwie, das ist das falsche Publikum. Ja. Also die Musik, die wir machen, die findet ein Publikum, aber das ist nicht unbedingt hier. Also nicht so, jedenfalls nicht so homogen wie dort bei diesen Veranstaltungen. Mhm. Also genau. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, ja. Nee, nicht mehr. Moses Schneider, unser Produzent, hätte es aber total gut gefunden, wenn wir weiter die Jazzkids geheißen hätten, weil natürlich die Platte jetzt wirklich so wenig mit Jazz zu tun hat, die neue, dass es eigentlich dann wirklich vielleicht irgendwann der Name auch aufgegangen wäre, als wirklich größtmöglicher Gegensatz.
Ja, die besagten Swing Kids aus San Diego, die spielen ja eben auch Grindcore, aber Swing Kids impliziert ja auch wieder was Politisches, denn damals die Swing Kids im Zweiten Weltkrieg waren ja diejenigen, die quasi die entartete Musik gemacht und gehört haben und eben dadurch ja auch dem Nazi-Regime widersprochen haben und oder sich aufgelehnt haben.
Vielleicht kommen die aber auch eher so aus dem Swinger-Bereich.
Du hast vorhin erwähnt, dass du noch bevor du die Jazz Kids kennengelernt hast, auch mit anderen MusikerInnen versucht hast, Songs aufzunehmen oder an Songs gearbeitet hast. Wann kam denn für dich überhaupt der Punkt, an dem du dachtest, die Songs und Texte, die ich jetzt so geschrieben habe in den letzten Jahren, die sollten mal so ein richtiges Leben führen?
So Mitte Ende 20, würde ich sagen, ja? Kam so langsam der Wunsch, dass ich gedacht habe, irgendwie, ja, auch da wahrscheinlich hier total größenwahnsinnig, dass ich gerne ein Album machen möchte. Weil ich glaube, weil mir das so ein Bedürfnis war. Also eigentlich totaler Harakiri irgendwie als Schauspieler, aber ich hab mir dann das in den Kopf gesetzt, dass ich, dass es auch gut besprochen wird oder dass das irgendwie dass es Stil hat.
Wobei du ja mitnichten der einzige Schauspieler oder Schauspielerin bist, die der Musik macht nebenbei. Also es gibt ja einige. Also von daher, keine Ahnung, wenn du eh in einem kreativen Beruf arbeitest und du aber unterschiedliche kreative Talente hast und ja auch als in deiner Schauspielausbildung, die du ja jetzt nur gar nicht mal so genossen hast, außer jetzt bei Lee Strasberg, wird dir ja oft auch viel Musikalisches mitgeliefert oder du musst dich da reinfuchsen, du musst lernen, wie man singt oder du musst idealerweise ein Instrument beherrschen oder so. Also das sind ja viele Dinge, die da eigentlich mit einhergehen. Ne? Das war jetzt aber bei dir ja nicht so der Fall.
Ja, nee, das war nicht der Fall. Ist auch, glaube ich, gar nicht mehr so. Also ich glaube, ich habe mich beispielsweise auf einen Film Lara, wo ich einen Pianisten spiele und die Revolutionsetüde von Chopin spiele, so akribisch drauf vorbereitet wie bei diesem allerersten Stück, ne, für Elise, was ich mir manisch drauf geschafft habe mit viel zu viel Arbeit. All das müsste man heutzutage ja gar nicht mehr machen. Man kann sich einfach ans Klavier setzen, dann kriegt man irgendwie so eine grüne Maske aufgesetzt der Pianist kriegt eine grüne Maske aufgesetzt, der es wirklich spielen kann und dann wird dein Gesicht drauf CGI'd.
Oder es werden eben nur die Hände gefilmt oder nur so die Frontalansicht hinterm Flügel oder so.
Genau, da ist das Publikum dann aber heutzutage schon streng und sagt so, das ist ja geschnitten und wollen halt diese Illusion haben, wie bei Liberace oder wie bei, wie hieß der Film mit Viggo Mortensen und
Green
irgendwas.
Book, oder?
Green Book. The Green Book, genau. Green Book, ja. Wobei das auch witzlos ist, weil die Leute wissen es heutzutage ja eh, dass das irgendwie alles irgendwie, dass man nichts mehr glauben kann. Ja. Aber für mich ist es total wichtig, dass ich mir das glaube und deswegen muss ich das machen.
Du stehst nicht besonders gern auf der Bühne, sagst du, oder hast zumindest in einem Interview verraten, oder du brauchst immer, bis du quasi auf Betriebstemperatur bist. Und das erklärt vielleicht, warum du im Gegensatz zu manch anderer Schauspielkollegin oder manch anderem Schauspielkollegen die Sache mit dem Theater nach deiner Teenagerzeit vielleicht nicht wirklich verfolgt hast. Könntest du dir auch vorstellen, einfach nur Musik zu machen und Platten aufzunehmen, aber damit gar nicht auf Tour zu gehen?
Also nur Platten rauszubringen und nicht live zu spielen?
Genau.
Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja. Ja, eigentlich gar nicht schlecht.
Ja. Und du sagst von dir selber, dass du kein guter Sänger bist. Aber singst du denn gerne?
Ja, doch, klar, ich singe gerne. Und aber was heißt schon guter Sänger? Also ich weiß zum Beispiel, dass ich viele Noten nicht treffe, dass ich auch meine Stimme nicht so gut kontrollieren kann wie andere. Also ich habe immer so ein recht natürliches Vibrato in der Stimme, was ich schwer ablegen kann, was halt dann so eine Geschmacksfrage ist, ob man es mag oder nicht. Aber ich bin kein klassischer Sänger, der auf all diese, der diese Sachen irgendwie so wie so Instrumente und wie so Zugaben irgendwie sehr gut kontrollieren kann. Das heißt, ich kann mich nicht verstellen beim Singen. Ich singe, wie ich halt singe, ne?
Und aber wenn du nicht so gerne auf der Bühne stehst, und du hast vorhin erwähnt, ihr wurdet auch für so Wein-Events und so engagiert, wenn man jetzt bei so einem kleinen Wein-Event ist und da sind so gar nicht so kein großes Publikum vielleicht, dann stelle ich mir vor, dass diese intime Situation und auch nur vor so ein paar Leuten zu spielen viel unangenehmer sein könnte, als wenn du jetzt halt ganz klassisch auf der Bühne bist vor einem vollen Saal, oder?
Ja, ist manchmal intim. Ja, klar, ist viel intimer. Ich muss aber nochmal sagen, nicht, dass ich das alles, sonst klingt das so ein bisschen zu einseitig.
Ja, ja.
Also wenn ich auf der Bühne stehe und einen Abend irgendwie abhebe, dann ist es total toll und deswegen mache ich es ja auch immer wieder. Ich müsste es ja nicht machen. Ne?
Ja.
Also ich mache das ja, weil es so überraschend ist und weil es dann manchmal, wenn es gut klappt, und unglaublich viel zurückkommt und das ein tolles Gefühl ist, mit meinen Jungs auf der Bühne zu stehen.
Ja. Du hast ja als Duettpartnerin für die Ballade von René vom Debütalbum Vilnius die Chansonsängerin Annette Louisanne mit ihrer zuckersüßen Mädchenstimme dazugeholt. Wie?
Ja oder Nein heißt das Lied, ja.
Ach so. Oh, Entschuldigung.
Ist nicht so schlimm.
Entschuldigung, dann habe ich das, habe ich mich da vertan. Aber wie ist es dazu gekommen, Annette Louisanne dazu zu holen? Weil sie hat ja wirklich eine zuckersüße Stimme und eine herausragende Stimme, wenn man so will.
Annette kam, als ich zum allerersten Mal probiert habe, eine Platte, also oder Songs aufzunehmen, wo wir ins Studio gegangen sind und drei Lieder aufgenommen haben, hatte derjenige, der dann quasi so das Ruder an sich gerissen hat und so ein bisschen so als Produzent fungiert hat, Annette ins Spiel gebracht, aber für ein anderes Lied. Und das ist halt nie veröffentlicht worden. Und da war ich dann halt einfach auch ein bisschen treu ihr gegenüber und habe gesagt, wenn wir es damals nicht benutzt haben, so würdest du dann jetzt auf der Platte, die jetzt tatsächlich rauskommt, dann singen, weil sie ist echt mega, also super sweet und eine tolle Mensch.
Ich weiß, es ist echt armselig, über Plattentitel oder Songtitel oder so zu sprechen. Aber dein erstes Album heißt Vilnius. Warum ist die Platte nach der litauischen Hauptstadt benannt?
Weil ein paar Lieder dort entstanden sind. Die habe ich dort geschrieben. Rastjejaev zum Beispiel. Die Stadt bedeutet mir viel. Ich habe meine Frau dort kennengelernt, einen wichtigen Film gedreht. Mhm. Und ja, das ist eigentlich schon genug irgendwie. Ja.
Das Cover, so ein dunkles Meer mit grauem Wolkenhimmel, das stammt von Gerhard Richter, ne?
Also, ja, ich sehe hier auch gerade in deinem Zimmer dort den Totenschädel.
Und er ist halt einer der wichtigsten Maler des 20. Jahrhunderts, bei dem sie ja etwa auch Sonic Youth für Daydream Nation bedient haben. Mhm. Und nun wolltest du ja ursprünglich selber Malerei studieren. Ist es da nicht das höchste der Gefühle, Gerhard Richter für das Cover der Platte zu gewinnen?
Ja, das ist super. Also, ja. Klar. Also, hätte ihn wahrscheinlich nicht gewonnen, hätte ich ihn nicht auch gespielt. Ja. So, das war natürlich der Türöffner und da habe ich einfach meine Präsenz als Schauspieler oder diesen Umstand, dass ich ihn dort gespielt habe, diese Karte ein bisschen ausgespielt.
Stimmt.
Aber ich habe ihm sehr aufwendigen Brief, also sehr, sehr, sehr gut, ich glaube, guten Brief geschrieben und auf den er sich gemeldet hat.
Mir tut es auch ein bisschen leid, weil ich den Film natürlich bei den Höhepunkten in deiner Einleitung natürlich hätte mit erwähnen müssen, das stimmt.
Ja. Nee, Tatort ist auch wichtig.
Tatort ist halt common good oder nicht.
Ja.
Ja. Und da sind ja mittlerweile einige entstanden, wo du mit dabei bist. Aber wie war es denn dann mit so einem Gerhard Richter zusammenzuarbeiten? Hast du ihm da Maßgaben gegeben oder hast du ihm die Musik zukommen lassen und er hat nach der Stimmung der Musik, hat er eigentlich gemalt? Das sieht fast aus wie ein Foto tatsächlich, ist gemalt.
Nein, er hat das nicht extra für das Bild, für das Album gemalt.
Okay,
nein.
Gut, okay.
Er hat das ist ein Bild von 1969 aus seiner Reihe der Seestücke.
Ja.
Ja, und das hat mir so gut gefallen, dass ich ihn um die Rechte für dieses Bild gebeten habe.
Das heißt, du wusstest quasi, dass du das gerne dafür hättest und hast ihn
dann... Konkret nach diesem Bild gefragt und ihn gebeten, dass er mir das erlaubt. Und er hat es mir tatsächlich für eine lächerliche Bearbeitungsgebühr die es halt kostet, so, keine Ahnung, das quasi das File zu verschicken oder so, hat er es mir vermacht. Also als Erlaubnis, das bis zum Ende meines Lebens irgendwie als Cover benutzen zu können.
Oh, aber ist doch fantastisch.
Super, also,
ja. Vor allem du als jemand eben, der eben auch Maler werden wollte. Und du malst ja auch gelegentlich immer noch, oder?
Ja, so ab und zu,
ja. Für dein neues Album, Epithymia, das Wort hat griechische Wurzeln und bedeutet verschiedene Dinge, also so Begierde, Sehnsucht, Wunsch, Verlangen, Leidenschaft, Lust, das schwingt da in diesem Begriff alles mit, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Für das Album hat sich deine Band umbenannt, eben in die andere Seite. Und das ist natürlich eine Metapher für den Tod. Warum?
Warum wir uns umbenannt haben?
Ja, warum halt diese Metapher für den Tod? Also es schwingt der Tod in so vielen Stücken mit?
Ja, war so ein Konzeptalbum eigentlich über Liebe und Tod oder das Abhanden kommen oder abhanden sein von Liebe. Mhm. Und eigentlich hatte ich mir das dann irgendwann zur Aufgabe gesetzt, in jedem Lied auch entweder, irgendwie muss der Tod mit vorkommen und dann kam ich irgendwie auf die andere Seite.
Ja.
Und es ist das Sehnen, weil das Sehnen, das die Sehnsucht oder Epithymia, wie das im Griechischen heißt, ist ja, ich habe dann darüber lange nachgedacht, was ist das, diese Sehnsucht, die ich in mir trage oder warum ich auch diese sehnsuchtsvolle Musik höre, schon seitdem ich ein Kind bin.
Ja.
Und wonach ich mich sehne oder was es ist, was ich so als Mangel empfinde und wann das endlich aufhört. Und dann ist es natürlich zu Ende gedacht, glaube ich, irgendwie dann auf der anderen Seite. Wenn man mit dem Universum wieder verschmilzt.
Ja. Ihr hattet als Produzent erneut Moses Schneider dabei, wobei, wenn ich mich nicht irre, hat Moses die erste Platte aufgenommen und die neue in Anführungsstrichen nur produziert?
Beide aufgenommen und produziert.
Und der ist ja so eine Art deutscher Rick Rubin, also er hat mit Creator und Tokotronic, mit Seed und den Beatsteaks, mit Olli Schulz und Kante, mit Japanik und Anmai Kantrei gearbeitet. Was war für euch der Auslöser, mit ihm zu arbeiten? Und wie ist das eigentlich so, mit Moses Schneider zu arbeiten? Also es gibt zum Beispiel einen Clip auf deiner Instagram-Seite, wo du im Treppenhaus mit dem Schuh auf eine Treppenstufe haust, um einen Schuss zu simulieren. Und da ist er ganz angetan davon, von dieser kreativen Idee, das so umzusetzen. Aber wie ist es mit ihm zu arbeiten? Er ist ja ein sehr unprätentiöser Typ, also angenehm unprätentiös. Und es ist ihm, glaube ich, auch egal, mit wem er arbeitet. Er begegnet allen irgendwie so auf Augenhöhe und er ist halt so, ist ein cooler Typ.
Ja, ist ein extrem cooler Typ. Ja. Also kann man nicht anders sagen. Total entspannt, so hippie-mäßig und genau das Richtige für mich, weil ich ja eher so ein Nervenbündel bin. Und ich hatte damals, glaube ich, kannte ihn nicht, muss sagen, dass ich jetzt die Musik von Olli Schulz auch nie so richtig gehört habe, aber ich hatte dann ein Stück von Olli Schulz im Radio gehört. Das hieß Boogeyman. Und ich fand, das klang irrsinnig gut und war irgendwie toll produziert. Dann habe ich herausgefunden, wer das produziert hat. Und dann war es Moses Schneider. Da habe ich mir angeguckt, was er noch so gemacht hat. Und habe auch gesehen, dass er, wo er gelernt hat. Und dann dachte ich mir, ja klar, natürlich. Im Hansa-Studio hat er irgendwie 1987 mit Cave Tender Prey aufgenommen.
Ja.
Oder 88.
Ja.
Und das ist seine Sozialisierung und die hört man bis jetzt und in all seinen Arbeiten. Und dann auch da wieder grüßen, wahnsinnig wie ich bin, so hab ich dann halt ihn angeschrieben und bin dann zu ihm in den Transporterraum gegangen mit dem wenigen, was ich hatte und hab ihm irgendwie die Ballade von René, die wir schon aufgenommen hatten in einem Studio, wo wir es halt alleine letztlich produziert haben oder ich so entschieden habe, wie das die Klangästhetik dann sein soll, habe ihm das gezeigt und habe gesagt, ja, hast du Lust, mit uns ein Album zu machen? Und dann hat er nicht lange gezögert, hat gesagt, ja. Und ich glaube, er mag das erste Album auch und das zweite noch mehr. Ja.
Das zweite ist, also das erste war schon kein Sonnenschein-Album und das zweite wirkt noch etwas düster. Also es gibt viel Hall und es gibt mal störendes Gitarrenfeedback und es gibt sogar mal Industrial-Nuancen und gerade der Opener, das Lied vom Ich, das kreiert ja schon fast eine verstörende Atmosphäre und am Ende, da schreist du ja sogar. Also wir wissen mittlerweile, du hast einen Hang zur Düsternis und zur Melancholie und auf den Pressefotos zum Album, da sieht man dich ausnahmsweise mal nicht komplett im Anzug, dafür aber mit einem T-Shirt der norwegischen Black-Metal-Band Mayhem zur Anzughose. Ist das Koketterie mit der Subkultur oder ist es halt diese, oder ist eben diese längst in die Popkultur, also die Black-Metal-Kultur hat es ja längst in die Popkultur geschafft, aber ist das einfach ein Statement, dass du gerne Black-Metal hörst?
Also ich höre privat jetzt nicht jeden Tag Black Metal, aber ich mag natürlich diese Sound-Ästhetik vor allem.
Ja.
Und ich mag das, wir haben ja schon viel über Subkultur geredet und als ich so 13, 14 war, fiel mir ein Buch in die Hände, das hieß Satans Kinder. Da ging es um einen Mordfall in Thüringen, wo so 16, 17-Jährige einen Mitschüler ermordet hatten und die kamen alle aus der Black Metal-Szene. Hatten selber eine Band und hörten Mayhem und Mayhem ist natürlich, wenn man sich ein bisschen mit der Black Metal Szene in Norwegen auskennt, natürlich so, das sind da die die krasseste Band, ne? So.
Ja.
Und mich hat das damals total fasziniert. Eher so wie so ein Soziologe, glaube ich, hat mich das fasziniert irgendwie.
Ja.
Ich weiß ich nicht, ich habe halt, glaube ich, eine bis gewisse Faszination für so Abgründiges und für so die Ränder der Gesellschaft. Ja. Als Schauspieler und aber auch als Musiker. Und
Wir haben vorhin schon über deine Subkulturfilme gesprochen, aber 2018 hat ja Jonas Åkerlund die Geschichte von Mayhem und Co. mit Lords of Chaos verfilmt. Und da ist sogar dein Kollege Wilson Gonzalez Ochsenknecht, der hat sogar eine Rolle in dem Film ergattert. Wäre das auch was für dich gewesen, da mitzumachen?
Den Film habe ich nicht gesehen.
Ach so.
Ich habe eine sehr gute Dokumentation, die heißt
Until the Light Takes Us.
Yes. Mhm. Ja, die finde ich stark. Mhm. Mhm. Der Film, an den habe ich mich nicht rangetraut. Ja. Ist er gut?
Die einen sagen so, die anderen so. Ich fand ihn ganz unterhaltsam. Ich habe aber A, weder das Buch gelesen, noch bin ich B, großer Fan der exakten Musik, die dann damals entstanden ist. Ich finde es dann auch aus soziologischen Aspekten interessant, also dieses ich bin kein gottesfürchtiger Mensch, ich finde es aber tragisch, dass diese wunderschönen Kirchen verbrannt wurden, einfach weil sie architektonisch wahnsinnig viel hermachen. Die Motivation dahinter ist natürlich interessant, auch so dieses das Christentum den Skandinaviern überzustülpen, wo sie doch ihre eigenen Gottheiten haben und so. Es ist natürlich, was da so mitschwingt, ist natürlich interessant, aber man muss auch bedenken, es waren einfach Teenager, die evil shit machen wollten und das getan haben, no matter what. Und das ist erschreckend, aber von einem soziologischen Standpunkt natürlich interessant. Und das war in dem Film ganz interessant umgesetzt. Und Jonas Åkerlund ist natürlich auch jemand, der sein Handwerk beherrscht. Ich meine, er hat mit Rammstein gedreht, ne? Rammstein Live in Paris, wenn ich mich nicht irre.
Der hat mir gar nicht gefallen, muss ich sagen.
Den habe ich nicht gesehen. Er hat aber dafür natürlich tolle Musikvideos für Metallica und Prodigy und Smashing Pumpkins und so weiter gemacht. Also er ist ja jemand, der eben vom Fach ist. Aber ja, du musst Lords of Chaos selber sehen. Ich kann dir da kein profundes Urteil geben. Aber du sagst im Galore-Magazin, dass du noch nie zum Beispiel einen Superhelden-Blockbuster gesehen hast, weil das für
doch,
dich die
hab ich schon gesehen.
Ja? Da steht im Galore-Interview-Magazin steht, dass du den noch keinen gesehen hast, weil das für dich die komplette Reizüberflutung bedeuten würde.
Nee, ich glaube, da steht drin, dass ich dann nicht den Drang hätte, dort mitzuspielen, weil mir diese Filme so auf den Geist gehen.
Ach so, okay, ja gut, dann habe ich das, dann habe ich das so falsch verstanden.
Inhaltlich ist es richtig, ja. Man muss es ja erstmal gesehen haben, um zu sagen, dass es ein total es reizüberflutend ist. Ja, ich habe zum Beispiel Iron Man oder irgendwie sowas gesehen. Hm. Ja.
Und an anderer Stelle sagst du, dass du schnell überreizt bist und dass du viel Ruhe brauchst. Aber ist Black Metal da nicht potenziell genau die falsche Musik? Weil überspitzt ausgedrückt ist das ja irgendwie tonaler Terror mit ätzendem Gekreisch und Gebrüll und einem Schlagzeug-Dauerfeuer und nervösen Gitarren. Also das komplette Gegenteil von Ruhe.
Ja, könnte man meinen, ne? Ja, aber ich finde da manche Popsongs, also wenn ich zu Hause Radio Teddy mit meinen Kindern hören muss, dann finde ich das viel anstrengender als Black Metal.
Ja, gut. Du hast mir vorab verraten, dass du mal mit Satanismus geflirtet hast. Wie hat sich das geäußert?
Ja, dass ich halt genau in dieser Zeit dort, ja, also halt wie ein Teenager, ne, dass ich irgendwie, ich war evangelisch und so und musste eigentlich immer in die Kirche gehen und damit ich überhaupt getauft werden, konfirmiert werden konnte, irgendwie musste ich so meine Zeit an meine Gottesdienste dort absetzen und ja, da haben wir so Gläserrücken gemacht und ich habe die alle irgendwie die anderen Konfirmanden irgendwie auf die dunkle Seite geholt und habe da irgendwie so, wie es mir halt vorgestellt habe, so eine Teufelsmesse gemacht oder so. Oder ich habe halt nur schwarze Klamotten getragen oder ich habe mit einer Freundin Blut getrunken, solche Sachen.
Evil, Alter.
Ja, evil finde ich andere Sachen. Also eher süß. Ja. Sweet.
Musikalisch warst du schon immer, wie du sagst, auf der Dark Side of Life zu Hause. Und etwa zum Beispiel auch, was die Mittelaltermusik von etwa Corvus Corax angeht. Die hast du nämlich auch ganz gern gehört. Aber die Gothic-Kultur, die fandest du immer etwas zu karnevalistisch. Ist das nicht auch die Krux an dieser Mittelaltermusik, weil dass die MusikerInnen alle so doofe Gauklernamen tragen und fürchterliche Bühnenoutfits zwischen Zirkus, Sadomaso, Mittelaltermarkt, ist ja eigentlich, schrecklich, oder? Also ich meine, das ist eine Sache, die mich zum Beispiel, also nicht zusätzlich von mittelalterlicher Musik abschreckt, ehrlich gesagt.
Ja.
Dass ich denke so, Alter, wie die schon aussehen, ich habe gar keinen Bock mehr, das zu hören.
Ja, du hast vollkommen recht. Aber ich sag dir, was mich daran interessiert hat.
Ja, bitte.
Auch da wieder die Radikalität und die Konsequenz, wie die Leute irgendwie so ein Leben führen. Mhm. Also die Corvus Corax-Leute, die haben zum Beispiel alle ihre Instrumente selber gebaut. Die wussten, wie man diese Dudelsäcke herstellt. Also die waren beste Instrumentenbauer.
Ja.
Ja, und haben tatsächlich wie so Outlaws dieses Leben geführt und sind von Mittelaltermarkt zu Mittelaltermarkt und haben irgendwie, sind in irgendwelche Stadtbibliotheken oder so, um auf der Suche nach alten Notentranskripten oder so und haben die dann irgendwie übertragen und haben das halt nachgespielt und das finde ich halt total das finde ich faszinierend, wie jemand sich so irgendwie einer Sache verschreiben kann. Und was das Musikalische angeht, also die Kleidung, ja gut, hat mich auch nicht so richtig interessiert, aber was das Musikalische angeht, finde ich, haben diese Sachen, diese Art von Musik hat manchmal sowas Treibendes, Hypnotisches, fast Technoides, wie die das gespielt haben.
Ja.
Das waren die Sachen, die mich daran, die ich daran toll fand. Ja, also dass ich mich, das war so, ja, was Schamanisches fast. So.
Okay.
Ja.
Danke für, dass du mir das jetzt so gesagt hast, weil das lässt mich zum Beispiel eine Band wie Corvus Corax mit anderen Augen dann sehen. Das wusste ich nicht, dass die selber die Instrumente gebaut haben und all sowas.
Ja, die waren richtig Freaks.
Ja.
Voll Freaks.
Aber was den Stil angeht, hast du ja dann eben deinen stilistischen Ruhepol in Nick Cave und von daher ist ja alles gut. Lieber Tom, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast für den Soundtrack meines Lebens.
Danke, gerne. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Das freut mich, dankeschön. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wer wie und in welchem Outfit am Podcast teilgenommen hat, dann könnt ihr auch meinem Instagram-Account folgen und oder dem vom Visions Magazin. Ansonsten hoffe ich, dass ihr gesund durch die Woche kommt und dann hören wir uns hoffentlich zur nächsten Folge von der Soundtrack meines Lebens wieder. Euer Jan Schwarzkamp.